Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für bindungsorientierte Elternschaft mit christlichen Werten. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio sind Anna Born, Julia Wanicek und ich bin Junita Horch. Wir sind Pädagoginnen und Elternberaterinnen. Und in dieser Folge sprechen wir über bindungsorientierte Erziehung ist unbiblisch. Also wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasse keine Episode mehr. Vielen Dank, dass du dabei bist und lass uns loslegen. Wir haben vor einiger Zeit einige Nachrichten bekommen aufgrund eines Artikels in einer christlichen Zeitschrift. Da wurde über bindungsorientierte Erziehung geschrieben und unter anderem auch über uns in Bindung. Und da wurden wir direkt kritisiert. Die Aussage, bindungsorientierte Erziehung ist unbiblisch.
Ja.
Danke an alle an dieser Stelle, die sich bei uns gemeldet haben. Ich finde das total wertvoll.
Ja, weil wir hätten es uns gar nicht mitbekommen, glaube ich, dass da dieser Artikel erschienen ist. Und solche Vorwürfe begegnen uns ja immer mal wieder. Das ist ja nicht das erste Mal, jetzt zum ersten Mal in Artikelform. Wir würden Sünde und Schuld ignorieren. Wir würden die Kinder zur Tyrannen erziehen mit unserer komischen Methode. Und die Eltern sind nur noch so Bedürfniserfüller.
Ja, ich glaube, das kann so ganz leicht passieren, wenn man in der Bindungstheorie nicht so tief drin ist oder sich nicht so viel damit beschäftigt, dass es oberflächlich tatsächlich vielleicht so aussehen kann. So wie auch in den Vorwürfen geschildert. Und ja, ich glaube, wir können heute damit ein bisschen aufklären mit dieser Folge und ja, manches vielleicht Missverständnis einfach entkräften.
Ja, also es gab 5 Missverständnisse oder 5 Vorwürfe, die getroffen wurden. Und wir wollen diese jetzt mal Punkt für Punkt abarbeiten und unsere Sicht darauf beleuchten. Und am Ende dieser Folge wollen wir 3 Dinge zusammenfassen, warum bindungsorientierte Erziehung gerade so tief biblisch ist.
Ja.
Also Mythos Nummer 1. Uns wird vorgeworfen, Sünde und Schuld nicht zu thematisieren bzw. zu verharmlosen.
Ja, das ist falsch. Also ich kann mir vorstellen, wie dieses Bild entsteht. Und zwar, weil wir natürlich, wenn sich ein Kind jetzt zum Beispiel ein dreijähriges Kind im Supermarkt auf den Boden wirft und einen Wutanfall hat, weil es nach der Kita völlig überreizt ist, dann geht es noch einkaufen und dann bekommt es an der Kasse diese Süßigkeit nicht. Dann ist halt irgendwann mal Schicht im Schacht, das Hirn kann nicht mehr. Ja, dann kommt es zum Wutanfall. Und wir sehen halt nicht, dass das jetzt ein sündiges Kind ist,
Eben seinen Willen möchte, ja, weil es völlig egoistisch ist.
Und weil es von sündigen Mächten getrieben ist, sondern wir sehen auch warum kommt es zu solchen Sachen? Was sind die Gründe fürs Verhalten von Kindern? Wir schauen auf die Unreife, wir schauen auf die Hirnentwicklung, auf die Entwicklungspsychologie. Und ja, auch beim Thema Schuld. Es ist so einfach, so schwarz-weiß zu sagen, der hat Schuld, der hat keine Schuld, das ist sündig, das ist nicht sündig. Aber meistens geht es immer um ein Spektrum. Ja, es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt ganz viele Graustufen dazwischen. Und es hinter Verhalten liegt meistens eine Ursache und der gehen wir auf den Grund. Das heißt aber nicht, dass wir sagen, es gibt an sich keine Sünde oder ja, also in diesem biblischen Verständnis. Darum geht es uns aber nicht erstmal. Weil was hilft uns das, wenn wir das Kind thematisieren, oh, du bist jetzt sündig oder du bist jetzt schuld? Da können wir vielleicht eine oberflächliche Verhaltensveränderung dann aberziehen oder anerziehen, dass das Kind das nächste Mal auf jeden Fall sich nicht mehr so böse in Anführungszeichen verhält. Aber wir wollen tiefer schauen. Warum verhält sich das Kind so? Was ist der Grund und wie können wir gut damit umgehen, dass das Kind nicht nur eine äußere Verhaltensänderung zeigt, sondern auch innerlich eine Beziehung zu Jesus aufbauen kann, eine Beziehung zu uns als Eltern aufbauen kann, die wirklich trägt und die fest ist.
Und so auch als Merksatz vielleicht statt Verurteilung Verständnis. Also wir wollen mehr Verständnis statt Verurteilung, denn genau. Daraus passiert dann schon ganz viel.
Ja, und das ist der neutrale Boden, den wir brauchen, um Sünde wirklich anschauen zu können und verändert werden zu können. Dazu braucht es erstmal einen neutralen Boden von Verständnis. Was ist passiert? Was brauchst du? Wie geht's dir?
Ja, und auch dieser gnädige Blick.
Ja.
den wir dadurch haben. Wir nehmen all die Gnade mit rein, auch in die Erziehung, natürlich genauso gnädig wie Jesus mit uns.
Und das hat sehr viel mit der Lösung zu tun, wie wir auch in der letzten Folge
besprochen haben. Genau, ja.
Ja, also Sünde und Schuld ist durchaus ein Thema, nur es hat eine andere Priorität, weil
genau,
wenn wir
einen anderen Fokus,
einen anderen Fokus, ja, weil wir wachsen aus Sünde und Schuld raus. Kinder, es gibt sehr wohl, hey, das ist okay, das ist nicht okay, das ist eine Grenzverletzung, aber damit Kinder diese inneren Werte entwickeln können, braucht es eher Verständnis, dass das von innen heraus entwickelt werden kann. Mhm. An dieser Stelle vielleicht, wir rasen heute ein bisschen durch diese Mythen, weil das ist an sich, sind das alles Riesenkonzepte, hinter denen man ganz viel reden kann, auch entwicklungspsychologisch, neurowissenschaftlich, theologisch. Wir reißen alles ein bisschen an, um da so ein Gesamtpaket einfach mal zu schnüren. Anna, nächster Mythos, der in dem Artikel gesagt wurde, da hieß es, dass wir behaupten, das Fehlverhalten eines Kindes liegt nur an fehlender Bindung.
Ja, das ist auch nicht richtig, so sagen wir das nicht. Denn wie wir schon gesagt haben, wir berücksichtigen viele Aspekte, zum Beispiel der Hirnreife, dass Kinder einfach viele Dinge noch nicht können. Und das ist kein Fehlverhalten in dem Sinne, sondern manchmal haben wir Erwachsene einfach Erwartungen an Kinder, die sie nicht erfüllen können, aufgrund ihres Alters, aufgrund dessen, dass sie einfach Kind sind und das Gehirn noch nicht vollkommen entwickelt ist. Also die Reife, ja, spielt da eine große Rolle. Kinder haben oft nicht die Reife und genau, das ist nicht jetzt Grund fehlender Bindung. Und genauso, ja, können wir von Kindern einfach nicht so viel erwarten, wie wir es gerne möchten. Und ich finde, dahinter ist auch so die Frage, wie sehe ich denn das Kind? Also ist es das Kind von Grund auf böse?
Mhm.
Ja, also dann interpretiere ich das Fehlverhalten auch ganz anders. Also die tieferliegende Frage mal dahinter zu durchblicken. Wie ist überhaupt mein Blick aufs Kind?
Mhm.
Ja, auch aus der theologischen Sicht. Oder generell bei Menschen sehe ich eher einen bösen Menschen, wenn ein Fehlverhalten passiert, oder
sehe ich einen Menschen in Not?
Genau, sehe ich einen Menschen in Not oder sehe ich auch einen Menschen, der Potenzial zum Wachstum hat? Also so sieht Gott uns ja auch. Ich glaube, er sieht nicht unser Fehlverhalten, sondern er sieht eher das Potenzial, wo wir wachsen können. Und da will er uns ja hinführen.
Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, warum es manchmal zu diesem Missverständnis kommt, ist, dass unser Hirn ja auf Bindung fokussiert ist. Und da, wo keine Bindung ist, passiert ganz viel in uns. Da werden wir extrem alarmiert, da werden wir frustriert, weil unser ganzes Inneres wieder danach strebt, irgendwie in Verbindung zu kommen. Und wenn wir das nicht gut fassen können, und Kinder können das überhaupt nicht fassen, ganz viele Erwachsene können das nicht fassen, dann kommt es zu destruktivem Verhalten.
Und in dem Sinn stimmt es dann schon wieder, dass Bindung Fehlverhalten entgegenwirkt, wenn die gute, sichere Bindung, der sichere Hafen da ist. Ja, aber es ist nicht nur so exklusiv zu sehen.
Und nicht, wenn du sagst, wenn die Bindung stimmt, dann funktioniert das Kind.
Genau,
weil
das ist so einfach gedacht.
Da kommen wir nämlich in die Autonomiephase. Gerade da, wo die Bindung stimmt, gerade da, wo Kinder sich absolut geliebt und bedingungslos akzeptiert fühlen, fühlen sie die Freiheit zu sagen, weißt du was, und jetzt probiere ich das mal aus, weil ich bin ich und ich brauche jetzt diese Freiheit rauszufinden, wer bin ich? Und dann werden sie Dinge tun, die wir nicht wollen, aber weil sie so sicher sind, dass sie bei uns das ausprobieren können. Also ganz so einfach ist das nicht. Ja, Kinder folgen denen, an denen sie gebunden sind. Aber da gibt es doch ganz viel, ganz viel dazwischen. Okay, wir gehen weiter.
Ja.
Mythos Nummer 3. Das hat uns echt tief getroffen, weil das haben wir gar nicht so, da haben wir gemerkt, okay, da hat jemand nicht verstanden, um was es uns eigentlich so geht. Ne?
Mhm.
Und zwar wurde gesagt, Erlösung geschieht nicht durch Jesu Opfertod, sondern durch unsere Beziehung zu ihm.
Also genau, dass wir sagen würden, dass Erlösung nicht durch Jesu Opfertod geschehen würde, sondern dass wir sagen würden, nur die Beziehung zu Jesus.
Also wir investieren eben so viel in die Beziehung, dann stimmt die Bindung und dann ist
es gar nicht mehr nötig.
Ja, und das machen wir halt auch bei den Kindern. Wir investieren in die Bindung, wir investieren ganz viel in die Kinder. Deswegen ist Sünde und Schuld auch überhaupt kein Thema. Wenn die Beziehung stimmt, dann sind wir ja safe, dann gehören wir zusammen. Und so ist es bei Jesus dann auch.
Genau, das klingt total nach Werksgerechtigkeit,
ja,
nach dem, was wir alles tun müssen.
Ja, also ich finde diese Unterstellung einfach ziemlich absurd, weil wir nie, also damit komme ich auch wieder zu dem zurück, was wir in der letzten Folge besprochen haben über Erlösungsgewissheit. Weil es gibt ja immer zwei Dinge, also die Erlösung und die Heiligung. Und natürlich brauchen wir Jesu Opfertod am Kreuz für unsere Erlösung. Sie ist die Basis für alles, dass wir ewiges Leben haben können und so weiter. Das stellen wir nicht in Abrede. Ich weiß nicht, wie Sie darauf gekommen sind in diesem Artikel. Aber was danach folgt nach der Erlösung, ist die Heiligung. Davon hatten wir es ja auch letztes Mal. Also dass wir verändert werden in sein Bild, dass wir die Früchte des Heiligen Geistes bringen und so weiter. Und diese Heiligung geschieht durch in Beziehung sein mit Jesus, in Beziehung sein mit Gott, dass wir das spüren, dass wir uns ja seine Liebe leben können. Und das ist genau das Gleiche, was wir natürlich mit unseren Kindern möchten. Also sozusagen durch die Beziehung zu uns, dass es ihnen möglich ist, die Früchte der Reife dann auch zu zeigen. Aber das heißt nicht, dass wir Jesu Opfertod irgendwie beiseite wischen oder dass wir sagen, das hätte es nicht gebraucht. Weil das wäre dann Selbsterlösung.
Das wäre dann werksgerecht.
Das ist ja die Basis. Darüber haben wir letzte Woche ja ganz viel geredet. Das ist die Basis. Wir sind erlöst. Jesus ist für uns. Jesus hat alles gemacht, sodass, auch wenn wir schuldig geworden sind, dass er sagt, hey, ich habe dafür gesorgt. Es ist okay. Das ist so die, also die Basis ist safe. Die Frage ist ja, wie lebe ich dann diese Verbindung? Wie lebe ich Beziehung zu einem Gott, dessen Beziehung mir eigentlich alles bedeutet und dessen Beziehung die Kraft hat, aus mir einen ganz neuen Menschen zu machen?
Ich glaube, das passiert ganz natürlich. Wenn ich mich annehmen kann mit meinen Fehlern, Schwächen und wenn ich mein Kind annehme mit seinen Fehlern, Schwächen und es dennoch liebe und auch meine Mitmenschen um mich herum, also wenn ich mich gut behandle, ja, und wenn ich mir dem Wert sicher bin, den Gott mir zuspricht und die Sicherheit, dann werde ich sie auch meinen anderen Mitmenschen zusprechen. Mhm. Und dann wirst du automatisch gut sein zu deinen Menschen, weil du Verständnis hast, weil du nicht in ihnen diesen bösen Menschen siehst, sondern Verständnis hast und auch das Potenzial siehst, dass dieser Mensch auch fähig ist, anders zu handeln.
Weil du selber auch ein Mensch bist, der auf Gnade angewiesen ist. Richtig. Dieser Gnade wird dir zuteil. Und dann sagst du auch, hey, und dir schenke ich auch Gnade. Ich brauche sie, du brauchst sie.
Genau, ja.
Okay. Mythos Nummer 4. Es wird behauptet, wir würden Eltern auf die Rolle von Bedürfniserfüllern reduzieren.
Ja, das ist tatsächlich falsch. Also wir sagen, dass wir unterscheiden immer klar zwischen Wünschen und Bedürfnissen. Und ja, es kann vielleicht mal so aussehen, dass die Eltern in so eine Rolle kommen, dass sie Bedürfniserfüller sind. Und sie denken, sie müssen jedes Bedürfnis jetzt vom Kind erfüllen und sich dabei total selbst aufopfern, ja. Aber darum geht es gar nicht. Wir sagen eigentlich immer, auch in jeder Folge, dass es wichtig ist, an sich selbst auch zu arbeiten, aber auch sich selbst
wichtig zu nehmen.
Nimm dir Zeit für dich selbst, weil nur dann kannst du auch für deine Kinder da sein. Also der Fokus liegt auch ganz stark auf uns Erwachsenen, dass wir auf uns selbst achten. Ja? Und das heißt nicht, dass der Erwachsene jetzt der Wunsch Bedürfniserfüller ist und sich dabei aufopfert, sondern alle Bedürfnisse der Familie sind gleichwertig.
Mhm. Ja, ich glaube, an dieser Stelle ist es häufig so, das sind ja Beobachtungen, die von außen getroffen werden, dass Eltern, die sagen, ich will es anders machen. Die machen sich auf den Weg und machen so ihre ersten Laufversuche in der bindungsorientierten Erziehung.
Ja,
und
dann, es ist wackelig.
Und dann denkst du dir, ist es jetzt ein Wunsch eines Kindes oder ist es gerade ein tiefes Bedürfnis?
Ja. Und am Anfang kann man das durcheinander bringen.
Und dann bringst du das durcheinander.
Okay.
Und Kinder haben ganz viele Wünsche, aber hinter den Wünschen stecken Bedürfnisse. Und das ist wichtig, dieses Bedürfnis zu sehen. Und häufig ist es einfach ein Gesehenwerden, ein Angenommensein, ein Gehörtwerden, das Bedürfnis nach Spiel und Spaß. Und das kann sich ja so unterschiedlich aussehen von ich will ein Eis, ich will dieses Spielzeug, ich will dies, ich will das, ich will jenes. Dahinter ist aber ein Bedürfnis. Und wir dürfen diese Bedürfnisse sehen.
Und wir machen uns dann auf die Suche nach den Bedürfnissen, die dahinter stehen und versuchen, die zu erfüllen und nicht das 12. Eis. Ja?
Genau. Und die Sache ist eben, dass der Punkt, weil wir die Wünsche mit den Bedürfnissen durcheinander bringen und denken, boah, ich will aber, dass mein Kind sich geliebt fühlt. Ich will, dass mein Kind sich gesehen fühlt. Dann erfülle ich ihm den Wunsch. Und dann passiert das, dass Kinder wirklich zu Tyrannen werden und die Familie anfangen zu führen, weil Eltern jeden Wunsch erfüllen, weil sie es eigentlich gut meinen, aber nochmal, das sind Eltern häufig, die auf der Suche sind nach ihrem Weg. Sie sind wackelig unterwegs. Sie sagen, ich will es anders machen. Ich habe keine Vorbilder. Ich mache gerade meine ersten Lernerfahrungen. Ich muss selber lernen. Was sind meine Bedürfnisse? Ich habe keine Ahnung davon. Mhm. Und es, diese Eltern brauchen Gnade und nicht noch andere, die dann sagen, siehst du, dein Kind wird jetzt zu Tyrannen, selber schuld.
Ja, das sind auch oft Eltern, die von der anderen Seite vom Pferd fallen, die es sehr negativ in der eigenen Kindheit oft erlebt haben und dann es besser machen wollen, aber dann genau das Gegenteil machen und alles den Kindern geben, ohne eben, wie du gesagt hast, die Führung zu geben. Und das ist, wie du auch gesagt hast, ein Lernprozess.
Das ist ein Lernprozess. Ja. Also, genau.
Aber lass uns mal weitergehen. Wir haben noch einen Mythos.
Wir haben noch einen Mythos, und zwar, das ist, geht dem, ist eher sehr nahe, wo es dann heißt, bindungsorientierte Erziehung ist laissez-faire Erziehung. Also, wo Kinder einfach machen können, was sie wollen, weil Kinder sind ja so wichtig.
Ja, ja. Aber genau, da können wir ja gleich anknüpfen von dem, was ich gerade gesagt habe. Das passt sehr gut. Also, dass diese Eltern oft von der anderen Seite vom Pferd fallen. Sie wollen es anders machen. Sie wollen nicht das, was sie vielleicht selbst erlebt haben. Sie wollen es gut machen. Und dann, weil sie keine Vorbilder haben, weil sie keine Ahnung haben, wie man das macht, fallen sie auf der anderen Seite vom Pferd und lassen die Kinder alles machen und alles bestimmen. Und natürlich, dann ist es laissez-faire. Und das ist auch nicht gesund. Das ist nicht gesund fürs Familiensystem, das ist nicht gesund für die Entwicklung der Kinder. Aber das sagen wir nicht. Also wir sagen
es
nicht.
Es kann eine Phase sein, wo jemand sich vielleicht gerade ja umstellt.
Genau, ja.
Es ist aber nicht die Grundlage für die
Erziehung. Laissez-faire heißt machen lassen. Aber wir sagen immer wieder, dass es wichtig ist, dass die Kinder geführt werden. Sie brauchen die, weil diese Führung gibt ihnen ja auch wieder Sicherheit für ihre Entwicklung.
Genau, und ganz viel Orientierung. Und so lernen Kinder auch sozial integer zu handeln, authentisch zu handeln. Und mich und dich im Blick zu haben. Das ist eben ein Lernprozess. Und da brauchen sie eine ganz klare Führung tatsächlich. Darüber reden wir auch in unserem Elternkurs, Verpinscht statt Schimpfen, wie das gelingen kann, weil wenn wir keine Vorbilder haben, brauchen wir Leute, die uns an die Hand nehmen und zeigen, hey, komm, wir machen das gemeinsam, wir lernen das Schritt für Schritt. Das waren jetzt die 5 Mythen im Schnelldurchlauf, und wir wollen jetzt noch Zeit nehmen und okay, was ist denn das, was wir sagen, das ist so tief biblisch.
An
bindungsorientierte Erziehung. Ja. An dieser Stelle noch den Hinweis, wir haben ein E-Book zu biblischen Prinzipien in der Erziehung auf unserer Homepage. Das kann sich jeder kostenfrei runterladen. Deswegen hüpf einfach auf die Homepage in bindung.de und da gibt's das. Okay, Anna, fang mal an. Was sagst du, was ist so zentral?
Ja, wir haben jetzt gerade schon die elterliche Führung angesprochen und das ist so zentral, so ein Prinzip, nicht die autoritäre Führung, sondern diese liebevolle Führung. Also das heißt, Verantwortung zu übernehmen, dem Kind Sicherheit zu schenken, statt Machtmissbrauch eine vertrauensvolle Beziehung fördern, also ohne Drohen, Strafen und so weiter. Die Grenzen werden auch klar gesetzt. Es ist nicht so, dass bindungsorientierte Erziehung keine Grenzen hat. Im Gegenteil, Grenzen sind eins der größten Fundamente, meine eigenen Grenzen, die Grenzen meiner Kinder zu wahren. Und die Eltern haben die Rolle, die Kinder dabei zu unterstützen und sie dabei zu führen, dass sie diese Grenzen auch einhalten und dass auch starke Gefühle nicht einfach unterdrückt werden, sondern begleitet werden. Das ist so alles die Rolle der Eltern unter Führung. Und das zeigt auch so ein tiefes biblisches Prinzip, was in Sprüche 22, Vers 6 steht. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Und das ist das Schönste, was wir unseren Kindern mitgeben können, wenn sie mit ihren Gefühlen umgehen lernen, wenn sie lernen, Grenzen anderer zu respektieren, erstmal eigene Grenzen wahrzunehmen, zu setzen und dann auch die Grenzen der anderen zu respektieren. Das wird der erwachsene Mensch dann automatisch auch in seinem Leben
ganz viel profitieren, auf jeden Fall. Julia, was sagst du, was ist noch wichtig?
Ich finde, dieser Aspekt der Würde des Menschen, wir sind alle zum Ebenbild Gottes geschaffen und Gott hat uns auch Würde gegeben und nicht nur uns Erwachsenen, sondern auch uns Kindern. Da denke ich jetzt auch gerade wieder über die Folge, die wir aufgenommen haben, über Beschämung in der Erziehung, Adultismus. Also wir alle tragen Wert in uns und Kinder befinden sich eben noch in einem Entwicklungsprozess. Was wir schon jetzt öfter gesagt haben, sie benötigen Anleitung. Nicht, weil sie böse sind, von durch und durch schlecht, sondern weil ihr Hirn unreif ist. Kinder haben sowohl gute als auch schlechte Impulse in sich. Und unsere Aufgabe als Eltern ist, dass wir ihnen dann helfen, aus dieser Unreife rauszuwachsen und wie wir ihnen helfen können, diesen guten Impulsen mehr zu folgen und dieses Gute mehr zu lieben und danach zu handeln. Und das tun wir nicht, indem wir ihnen praktisch sagen, du musst zu handeln nach dem Guten, weil sonst bist du verloren und sonst hast du mal nicht das ewige Leben, sondern dass sie wirklich von innen intrinsisch motiviert sind, diesem Herzenswunsch zu folgen. Da
irgendwie natürlich wird.
Genau, ja. Das ist natürlich zur zweiten Natur oder zur ersten Natur, dass man so ist. Und ja, und unsere Aufgabe ist es eben, mit Gottes Hilfe die Kinder auf diesem Weg zu begleiten, damit sie dieses Ebenbild Gottes auch in sich erkennen und dann auch entfalten können.
Ja, wenn du gerade an das Gute in ihnen glaubst, können sie es entwickeln.
Genau. Ja.
Und ich glaube, da brauchen wir ganz viel Glaube, weil Jesus auch an uns so stark glaubt und nicht, wenn man mal denkt, oha, krass, immer noch.
Ja.
So, ne? Und gerade weil Jesus an mich glaubt, kann er mir aus mir so viel Gutes herauskommen.
Genau.
Ein Punkt, der mir auch total wichtig ist, ist eben diese Ganzheitlichkeit des Menschen, weil wir bestehen aus Geist, Psyche und Körper.
Ja.
Und es passiert sehr schnell, dass wir Psyche und psychische und geistliche Entwicklung vermischen und natürliche geistliche Prozesse als sündhaft bezeichnen.
Du meinst
natürliche Entwicklungsprozesse als sündhaft bezeichnen. Also wenn ein Kind mit 2 Jahren nicht teilen will, ist es egoistisch.
Ja.
Nee, es ist entwicklungspsychologisch vollkommen normal. Und da müssen wir aufpassen, dass wir teilen zwischen was ist natürliche Entwicklung von einem Kind, was ist eine geistliche Entwicklung, was ist eine körperliche Entwicklung und dass wir da klare Grenzen ziehen. Weil wenn wir anfangen, natürliche Prozesse zu vergeistlichen, öffnen wir die Türen für geistlichen Missbrauch.
Und für Beschämung und die ganzen Themen. Ja.
Und was Kinder klein macht und wertlos und ihnen ganz viel Halt in ihrem Leben nimmt. Und deswegen die natürliche Entwicklung, die psychologische Entwicklung, wovon die Bindungstheorie, die Entwicklungspsychologie, das sind Prozesse, die Gott in Menschen geschaffen hat, wo wir ganz viel Gnade walten lassen dürfen und somit viel mehr erkennen, wie geht Gott mit uns um.
Mhm. Genau, ja.
Genau, und da ist ja auch wieder dieses, was steckt dahinter? Also ich glaube, dahinter, hinter diesen Vorwürfen oder, ja, da steckt ganz viel Angst mit drin und auch die große Frage, wie sehe ich Gott? Also jetzt bei all dem, was wir genannt haben, wie nehme ich bindungsorientierte Erziehung auch wahr? Dahinter steht die Frage, wie sehe ich Gott?
Ja.
Also wie habe ich Gott selbst erlebt? Und was sind meine persönlichen Erfahrungen mit meinen Eltern, in meiner Familie, in meiner Gemeinde? Und davon sind wir ja alle geprägt. Und das prägt halt das Verständnis, wie wir Gott sehen. Was passiert, wenn du Fehler machst?
Genau.
Ja? Ja. Oder wie sind deine Eltern mit dir umgegangen?
Ja.
Und die Frage, können tiefe Parallelen dann zu der Gottesbeziehung wieder schaffen?
Ja. Und bevor wir enden müssen, ein Punkt ist mir noch wichtig, weil das in diesem Artikel, in dieser Zeitschrift auch zur Sprache kam. Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 2, dass er nichts wissen will. Ich will nichts wissen, außer Jesus, den Gekreuzigten. Und das ist auch für uns, das ist das, was uns antreibt. Das ist unser Motor. Wir wollen Jesus groß machen und Eltern zeigen, wie sie mit ihren Kindern gut umgehen können, um eben auch wieder Jesus groß zu machen. Mhm. Es geht bei uns nicht um irgendwelche Konfessionszugehörigkeiten, damit, wenn ich weiß, wo in welche Kirche ihr geht, dann kann ich euch gleich in diese Schublade stecken und dann weiß ich, das ist wieder so Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. Es geht bei uns um Jesus. Jesus steht im Mittelpunkt. Jesus ist unser Zentrum. Jesus ist das, ist derjenige, von dem wir unsere Impulse, unser Leben gestalten lassen wollen, unsere Impulse bekommen.
Ja, und unsere tiefste Vision ist es, in Verbindung zu leben mit unserem Kind, mit uns selbst, mit Gott. Und das ist die Erfüllung unseres Seins. Und der Rest kommt automatisch. Und deshalb lohnt es sich immer, bei solchen Vorwürfen genauer hinzuschauen, wie es heißt auch, prüfet alles und das Gute behaltet. Ja. Deswegen vielen Dank für alle, die bei Vorwürfen einfach genauer schauen, nachfragen und nachforschen
schreiben.
Ja. Wir wünschen dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Gottes spürbare Gegenwart und Führung in deinem persönlichen Prozess. Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir zum Thema: Hat mein Kind ADHS?